Vertraulich, der tägliche Live-Video-Podcast um 17 Uhr aus der Bild-Politik-Redaktion mit dem Blick hinter die Kulissen des Politbetriebes. Das Thema des Tages in 15 Minuten heute. Der Streit um die Reichensteuer spaltet die Regierung. Die SPD jubelt, die CDU ist sauer. Ich bin Thomas Kausch. Heute ist der 26. August schon, der Dienstag. Und bei mir ist Bild-Politik-Chef Jan Schäfer. Auch unser Wirtschaftsexperte in der Redaktion.
Thomas, hallo.
Jan, der Außenkanzler Merz findet jetzt auch als Innenpolitiker für seine Innenpolitik weltweite Beachtung. Das Wall Street Journal, eine der renommiertesten Wirtschaftszeitungen der Welt, titelt: Ein Politiker sagt das Unsagbare, nämlich, dass man sich den Sozialstaat nicht mehr leisten kann. Freut Friedrich Merz so eine internationale Anerkennung? Ist er auch ein Stück weit eitel?
Das freut auf jeden Fall Friedrich Merz, oder er ist darüber sehr erfreut, so muss man es ja sagen, denn ganz klar ist, er bekommt natürlich hier national relativ viel Gegenwind für das, was er bisher gemacht hat, beziehungsweise das, was er ja bisher auch nicht gemacht hat. Er ist angetreten, auch gerade im Wahlkampf, ja mit vielen Versprechungen, gerade in Bezug auf Reformen des Sozialstaates, und natürlich, die Regierung ist noch nicht so lange im Amt, aber man hat den Eindruck, so richtig gekümmert hat er sich um die Probleme im Land noch nicht, sondern eher um außenpolitische Probleme. Und deswegen kann ihn das einerseits freuen. Aber natürlich warten wir alle hier gespannt auf das, was denn in den nächsten Wochen passiert. Denn daran wird er letztendlich gemessen.
Kann
er Reform umsetzen oder eben nicht?
Genau, denn ganz so einfach wird es ja auch nicht. Merz will den Sozialstaat schrumpfen. Die SPD will ihn retten mit Steuererhöhungen. Das hat die CDU und auch die CSU bisher kategorisch ausgeschlossen. Aber jetzt, wie du heute Morgen exklusiv berichtet hast, gibt es einen ersten Riss in der Steuerbrandmauer der CDU, wenn ich sie mal so nennen kann. Und das hat heute ziemliche Wellen über den Tag geschlagen.
Das stimmt, geht es um das Thema Reichensteuer, diese sogenannte Reichensteuer. Vielleicht einen Schritt nochmal vorweg. Ich glaube, die CDU und die CSU auch wollen den Sozialstaat nicht abschaffen, überhaupt nicht.
Also schrumpfen, habe ich gesagt.
Schrumpfen in der Tat. Sie wollen ihn, glaube ich, das ist so die Wortwahl, und da ist auch was dran, zukunftsfest machen, wenn wir einmal an die Rentenversicherung, an die Krankenversicherung denken. Also da geht es darum, einfach zu gucken, wie können wir ihn auch weiter finanzieren. Das ist, glaube ich, ein Unterschied, aber auch zu dem, was die SPD möchte.
Beim Jetzt Thema zu meiner Steuern, Frage.
Genau, beim Thema Steuern ist natürlich genau der Punkt, das, was die CDU und die CSU dort wollen, beim Bürgergeld beispielsweise, aber auch bei der Rente, dass man möglicherweise doch ein bisschen länger arbeiten soll, also später in Rente gehen soll, das trifft natürlich bei der SPD auf sehr viel Widerstand.
Aber was war genau?
Jetzt gibt's einen CDU-Haushaltspolitiker, den Andreas Mattfeld, der schon sehr lange dabei ist, der vorgeschlagen hat, wenn es denn zu diesen Reformen kommt, die für die SPD zum Teil sehr schmerzhaft sein können, dann schlägt er vor, eine Brücke zu bauen und zu sagen, okay, dann müssen wir als Union auch eine Kröte schlucken, und deswegen bei dieser sogenannten Reichensteuer, das ist 45% ab ungefähr 24.000 Euro pro Monat zu versteuern im Einkommen, ein bisschen was oben drauflegen. Also es trifft dann wirklich Spitzenverdiener oder würde Spitzenverdiener in diesem Land treffen.
So, und wie kommt das an? Was hörst du aus der Union?
Das kam natürlich in der Union überhaupt nicht gut an. Also das dauerte nicht lange, als wir heute Morgen mit der Meldung draußen waren, und da trudelten auch auf meinem Handy, aber auch überall die ersten Reaktionen ein. Kann doch nicht sein, darf doch nicht sein. Auf jeden Fall Widerstand. Bis jetzt, so hört man es und so ist es auch offiziell von vielen aus der CDU gesagt worden, gibt es eine Erhöhung dieser sogenannten Reichensteuer oder auch bei der Frage Erbschaftssteuer rauf für Firmenerben. Keine Bewegung der Union, nichts rauf, wenn eher runter.
Nimm uns mal mit, wie muss man sich das vorstellen? Ist da jetzt also so ein Bundestagsabgeordneter aus Niedersachsen, haut der das einfach mal alleine raus? Ist das ein Alleingang? Oder macht er das mit Rücksprache, mit der Parteiführung auch, die dann vielleicht sagt, komm, lancier das mal und dann checken wir mal, wie die Reaktionen sind in der Öffentlichkeit, in der Presse, bei der SPD. Am Ende müssen wir uns ja vielleicht ein bisschen bewegen, um zu sehen, wie ist da der Spielraum?
Das sind Vorstöße, die nicht immer unbedingt abgestimmt sind mit der Parteiführung oder auch der Fraktionsführung. Und man sieht heute auch an den Reaktionen, dass es da viel Unmut gibt. Ich glaube, Andreas Mattfeld hat einfach mal ein paar Schritte nach vorne gedacht. Ob das gut ist, die Reichensteuer zu erhöhen, ist eine ganz andere Frage. Aber ich glaube, er hat einfach mal überlegt, was muss ich eigentlich dem Koalitionspartner bieten? Und so hat das uns ja auch gesagt. Was muss ich dem eigentlich bieten, damit wir auch unsere Ziele durchsetzen können? Und er sagt, dass die Voraussetzung dafür, dass man dann vielleicht bei der sogenannten Reichensteuer ein bisschen was draufsattelt, die Voraussetzungen müssen ganz klare Sozialreformen sein. Wenn die nicht kommen, brauchen wir über Steuererhöhungen, sagt er, gar nicht zu sprechen. Aber er sagt auch, er will, dass sich in diesem Land etwas bewegt, dass die Menschen auch merken, es tut sich was. Also die Partei, die schwarz-rote Koalition kriegt Reformen hin. Und dafür sagt er, muss es irgendwie natürlich von unserer Seite auch ein Angebot
geben. Wenn er das im Alleingang gemacht hat, kriegt er jetzt einen auf den Deckel, also Karriere erstmal auf Pause gedrückt?
Naja, im Bundestag ist das ja ein bisschen anders als zum Beispiel in einem Unternehmen. Da gibt es von oben nicht unbedingt immer eine Ansage, oder es gibt Ansagen, aber die fruchten nicht unbedingt. Andreas Mattfeld hat ja seinen Wahlkreis zum 5. Mal in Folge direkt gewonnen. Das heißt, er ist eigentlich vor allem seinen Wählern in seinem Wahlkreis verpflichtet. Und da kann ihm Jens Spahn oder Friedrich Merz vielleicht auch mal zurufen, das war doof, was du da gemacht hast, oder das möchten wir nicht, wir möchten gerne, dass du ab jetzt deinen Mund hältst. Da wird Andreas Mattfeld sagen, ihr könnt mir ja den Mund verbieten, aber ihr seid mir gar nicht in dem Sinne weisungsberechtigt, denn das sind nur meine Abgeordneten, meine Wähler. Und wenn das klappt und er damit Erfolg hat bei seinen Wählern, dann ist er eigentlich gut dran.
Okay, was hören wir aus der SPD? Wie ist es da angekommen?
Das ist sehr gut angekommen, natürlich, dieser Vorstoß. Sehr gut. Haben auch viele Stimmen bei uns sich heute gemeldet und gesagt, ja, das ist gut. Das ist ein erster Schritt hin. Das war dann auch verknüpft von SPD-Politikern, beispielsweise von der stellvertretenden Fraktionsvorsitzenden Wiebke Esther, die gesagt hat, die hat Mattfeld richtig gelobt auch und hat gesagt, ja, das ist ein erster Schritt. Wenn wir so weitermachen, dann kriegen wir auch im Zweifel Reformen hin.
Muss Merz jetzt aufpassen, dass er nicht in eine Falle läuft?
Merz muss aufpassen, dass er nicht in diese Steuerfalle der SPD läuft. Denn wir wissen auch, diese Reichensteuer, diese sogenannte Reichensteuer, man muss es immer wieder sagen, wird von ganz, ganz vielen mittelständischen Unternehmern bezahlt. Kleinunternehmern, mittelgroßen Unternehmern, die zahlen die Einkommensteuer. Und die zahlen natürlich aus dieser Einkommensteuer auch Investitionen in ihre Firma, schaffen damit neue Jobs. Wenn man die jetzt höher besteuern wollte, würde man eigentlich das Gegenteil dessen machen, was Deutschland jetzt braucht. Deswegen wäre ich da sehr vorsichtig. Merz muss wirklich aufpassen, dass er der Klingbeil und der SPD nicht auf den Leim geht.
Am Donnerstag ist Fraktionsklausurtagung Union und SPD. Wie wird das ablaufen? Wird es da Konfrontationen geben oder weiß man, dass man sich irgendwie einigen muss?
Interessant ist ja, wer hat sich in den letzten Tagen öffentlich geäußert und wer hält sich mit Äußerungen ganz stark zurück? Und wir sehen zum Beispiel, dass sich Jens Spahn, der Vorsitzende der CDU-CSU-Bundestagsfraktion und sein Counterpart auf SPD-Seite, Matthias Miersch, so gut wie gar nicht äußern. Das heißt, die sind in Gesprächen und schauen, dass sie sich nicht gegenseitig irgendwie belasten. Wer sich äußert, sind Fraktionsvizes, ab und zu auch mal ein Generalsekretär, aber sowohl Carsten Linnemann von der CDU wie auch Tim Klüssendorf halten sich auch auffällig zurück. Also es wird hinter den Kulissen schon viel vorbereitet für diese Fraktionsklausur und zumindest die Spitzen beider Fraktionen sind bemüht, den Ball eher flach zu halten und nicht die Stimmung irgendwie anzuheizen. Also es steht ein bisschen auf Kompromiss, die Zeit.
Lass uns mal auf die Zahlen schauen, Jan, um mal ein bisschen einordnen zu können, worum es hier wirklich geht. Also die SPD, allen voran Finanzminister Klingbeil bringt die Steuererhöhung ja ins Spiel, weil ihm bis 2029 170 Milliarden im Haushalt fehlt. Trotz aller Sonderschulden, versteht auch keiner mehr. Aber mal abgesehen davon, wie viel würde eine Erhöhung der Reichensteuer überhaupt bringen, um dieses Loch zu stopfen?
Aktuell liegt der Satz bei 45%, greift wie gesagt bei einem Jahreseinkommen von rund 277.000 für einen Alleinstehenden. Beim Haushalt zwei Verdiener wären es 556.000 ungefähr pro Jahr zu versteuernem Einkommen. So, und der Euro, der da drüber liegt, der wird jetzt seit einigen Jahren mit 45% besteuert. Und wenn man sagt, man geht auf 46% beispielsweise, könnte das etwas mehr als rund 3 Milliarden bringen. Wenn man also auf 47 gehen würde, wären das rund 6, 6,5 bis 7 Milliarden, die man zusätzlich hätte. Das ist aber natürlich eine...
Von 170 Milliarden reden wir hier, ist die Lücke und du sagst 3 bis 6 Milliarden.
Genau, die 170 sind aber auch aufgeteilt auf mehrere Jahre. Wir reden beim Jahr 2027 über eine Lücke ungefähr von 30 Milliarden. Also man könnte damit schon mal ein Zehntel, je nachdem wie viel man erhöht, auch mehr einsparen. Aber... Und das ist immer die Gefahr bei diesen Berechnungen. Das sind immer Status Quo-Berechnungen. Das heißt, alles bleibt, wie es sonst ist. Das wissen wir aber nicht. Das heißt, wenn man ja gerade mittelständische Unternehmen stärker belasten würde, also deren Steuerlast erhöht, ist es oft so, dass die Firmen natürlich dann Probleme haben, neue Investitionen zu finanzieren oder nicht mehr genug Geld dafür haben. Das heißt, Investitionen bleiben aus. Möglicherweise muss der ein oder andere Mitarbeiter dann gehen. Das ist für eine Wirtschaft, für eine Firma, für eine Wirtschaft und damit für die Konjunktur und damit auch für den Wohlstand nicht richtig gut. Und deswegen warne ich immer so vor diesen Berechnungen. Die kann man machen, dann sind da 3 Milliarden oder 6 Milliarden mehr. Aber ob das dann langfristig genauso ist, ist ja die
große
Frage.
Trotzdem will ich dich weiter ins Rechnen bringen. Die Union will also ans Bürgergeld ran. Wie viel würde das bringen?
Da ist ja die große Frage, was macht man da? Also es wird schwer, den Satz, den Regelsatz zu senken beispielsweise. Aber es gibt auch da eine Berechnung, dass man sagt, wenn 100.000 Beschäftigte oder Bürgergeldbezieher künftig eine Beschäftigung haben, also in Arbeit sind, dann sind das auch ungefähr 3, 3,5 Milliarden Euro, die man insgesamt sparen könnte. Und da muss man überlegen, da kommen ja dann im Zweifel noch Steuereinzahlungen in den Bundeshaushalt auch obendrauf. Also man rechnet mit so einem Volumenentlastung und zusätzliche Einnahmen von rund 3,5, vielleicht sogar 4 Milliarden. Also das kann schon etwas bringen. Wir wissen ja auch, am Ende in einer Krise geht es immer darum, dass mehr gearbeitet wird, nicht weniger, denn das am Ende kann dann auch wieder zu mehr Steuereinnahmen.
Würde alles trotzdem natürlich nicht reichen, um diese Lücke zu stopfen. Wir haben mal geschaut, was sind eigentlich die insgesamt so die Sozialstaatsausgaben, die wir haben. Bei uns auf der Bild-Homepage heißt es Sozialstaatswahnsinn. Wenn man die Gesamtsumme mal hört, dann sind das 1.345, Achtung, Milliarden Euro. 1.345 Milliarden Euro. Und es ist prozentual von Jahr zu Jahr mehr geworden. So, jetzt leben wir ja nicht im Sozialismus, sondern in der sozialen Marktwirtschaft. Wo kann man da ran und was ist da eigentlich alles drin in diesem Topf?
Genau, es hört sich jetzt natürlich gigantisch an. Das ist auch gigantisch, aber wir dürfen nicht vergessen, in dieser Zahl, die du gerade genannt hast, sind beispielsweise auch die Rentenzahlungen drin mit etwas mehr als 400 Milliarden Euro. Dann geht es um das Thema Krankenversicherung auch, sind wir fast im ähnlichen Bereich. Also da sind natürlich hohe Ausgabenposten. Das ist nicht alles Geld vom Staat oder von uns, wir sind ja der Staat am Ende, das gezahlt wird, sondern es ist Geld natürlich von den Arbeitnehmern in die Rentenkasse gezahlt und dann beispielsweise ausgezahlt an die Rentner. So, das muss man immer sehen, das sind jetzt nicht nur Kindergeldzahlungen, Elterngeldzahlungen beispielsweise und Bürgergeldzahlungen. Bürgergeld liegt ja je nachdem, welche Zahlen man da insgesamt mit reinnimmt, bei rund 50 Milliarden, was der Bund zahlt, dann kommen die Länder, Kommunen nochmal obendrauf mit auch so 5, 6 Milliarden für die Kosten der Unterkunft. Also das ist auch ein großer Posten und in diesem Rahmen bewegen wir uns. Interessant ist, dass man sagen kann, fast ein Drittel, dass diese ganzen Sozialleistungen machen mittlerweile rund fast ein Drittel der gesamten Wirtschaftsleistung Deutschlands aus. Das war Anfang der 90er noch weniger, da war es nämlich nur rund ein Viertel. Also wir sehen schon, da hat sich was das Thema wachsender Sozialstaat angeht, einiges getan.
Aber du hast ja am Anfang auch gesagt, die Union will den Sozialstaat nicht abschaffen. Also, aber wo könnte man rangehen, ohne dass es zu große Zumutungen für die Bürger wären?
Ich glaube zum Beispiel beim Thema Rente sehen wir einfach, dass die Menschen immer älter werden, was ja einerseits toll ist, aber dass natürlich ganz klar ist, wenn in den 60er Jahren im Schnitt die Rentenbezugsdauer 10 Jahre war und wir jetzt bei fast 20 Jahren sind, also fast verdoppelt hat die Zeit, die Menschen im Schnitt die Rente beziehen, dann muss man natürlich auch beim Renteneintrittsalter was tun. Das ist jetzt mal angehoben worden, Anfang des Jahrtausends auf 67 Jahre, aber die Frage ist natürlich, wenn wir weiter immer älter werden, tut uns das eigentlich sehr doll weh, wenn wir bis 68 arbeiten? Ich glaube, nein. Das kann schon mal Entlastung bringen. Die Frage ist ja auch beim Thema Gesundheit. Braucht man eigentlich so viele Krankenkassen? Die Krankenkassen haben auch alle unterschiedliche Abrechnungssysteme. Kann man da möglicherweise zu viel, viel Geld kommen und Effizienzen noch heben? Es gibt verschiedene Studien, die ausgerechnet haben, bei den Krankenkassen beispielsweise lassen sich hunderte Milliarden Euro einsparen mit Sicht auf die nächsten Jahre. Also da ist viel Potenzial auch im System. Da muss man gar nicht automatisch über Leistungskürzungen auch sprechen. Da kann man schon im System viel herausholen. Und wie gesagt, beim Thema Bürgergeld muss man einfach sagen, es gibt ungefähr 1,8 Millionen Bürgergeldbezieher, die eigentlich arbeitsfähig wären. Bei dieser Rechnung, die ich gemacht habe, wenn ungefähr 100.000 Bürgergeldbezieher, die dann einen Job aufnehmen, rund 3 bis 4 Milliarden bringen, dann könnte man das mal hochrechnen, also mal 18 nehmen. Da wären wir schon bei einer sehr stattlichen Summe, die deutlich über 300 Milliarden, über 60 Milliarden wären wir da.
Wir bekommen auch Zuschriften von Lesern, Zuschauern, Nutzern und da will ich mal kurz mit dir noch drüber reden. Finanzminister Klingbeil war ja gerade in Kiew zu Besuch, hat dort weitere deutsche Milliardenhilfen versprochen, 9 Milliarden jährlich. In diesen Mails, die wir bekommen, fragen sich aber viele, Moment mal, der Sozialstaat steht vor dem Kollaps, aber für Ukraine-Hilfen, auch für ukrainische Flüchtlinge in Deutschland, da ist Geld da. Da haben wir auch in der Diskussion, in der Redaktion drüber diskutiert. Kann man das einfach so nebeneinander stellen oder ist es durchaus legitim?
Das ist natürlich ein Reflex und das ist auch ein verständlicher Reflex, glaube ich, von vielen Menschen, die sagen, Mensch, bevor bei mir gekürzt wird, möchte ich doch erstmal, dass woanders gekürzt wird. Ich glaube, man muss bei den Hilfen für die Ukraine sehr stark unterscheiden. Was sind militärische Hilfen? Und diese militärischen Hilfen beziehungsweise auch humanitäre Hilfen an die Ukraine, die belaufen sich seit Beginn des Krieges im Februar 22 auf rund 25 Milliarden Euro. Und dann gab es natürlich noch die Hilfen für Ukrainer hier in Deutschland.
Und das sind genauso viel, 25 Milliarden für Aufnahme und Bürgergeld.
Richtig.
Und 25 Milliarden.
Genau, und da muss man, glaube ich, unterscheiden, was die militärischen Hilfen angeht. Da wäre ich sehr dagegen, da zu kürzen, weil das am Ende um die Frage geht, wie stark kann sich Europa gegen einen Aggressor wie Wladimir Putin verteidigen. Da geht es also wirklich um auch den Kampf um die Freiheit.
Klar.
Und dann ist natürlich die Frage, warum sind so viele Ukrainer in Deutschland eigentlich im Bürgergeldbezug? Und warum arbeiten nur rund 30%, während in anderen Ländern die Arbeitsquoten, zum Beispiel in Dänemark, fast doppelt so hoch sind? Mhm. Und ich glaube, da muss man was tun, da will die Regierung auch was tun. Zumindest steht so im Koalitionsvertrag, dass künftige ukrainische Flüchtlinge gar nicht mehr in den Bürgergeldbezug kommen, sondern dann wie Asylbewerber behandelt werden. Löst aber das Problem nicht, dass wir natürlich viele Ukrainer immer noch im Bürgergeldbezug haben. Ich glaube, da muss man ansetzen, entweder eine deutlich bessere Vermittlung, wie auch immer, oder sonst auch schauen, ob man nicht trotzdem auch rückwirken, das wird immer schwer, aber auch Dinge kürzen kann. Faktum ist, es ist nicht zu verstehen, warum bei uns Ukrainer deutlich weniger einen Job haben oder deutlich seltener als in anderen Ländern, wie beispielsweise Dänemark.
Also würdest du sagen, weniger Leistungen für Ukrainer wären gerecht?
Es ist zumindest gerecht, dass die Ukrainer müssen mehr arbeiten in Deutschland, das ist ganz klar, oder mehr Ukrainer müssen arbeiten, genau, wir müssen dort gucken, dass wir bei den Ukrainern die sozialen Kosten, die wir haben, deutlich reduzieren, das wäre gerecht und gleichzeitig bei der Militärhilfe aber keine Abstriche machen.
Also, aber auf der anderen Seite Steuererhöhungen, möglicherweise auf der anderen Seite, letzter Satz von dir, wird es Steuererhöhungen geben?
Ich glaube, als politischen Kompromiss muss die Union der SPD etwas bieten. Und wenn es andere Ideen gibt, ja, da ich zurzeit keine anderen höre und auch keinen anderen sehe, fürchte ich, dass es zu gewissen Steuererhöhungen kommen wird, möglicherweise aber auch bei der Erbschaftssteuer. Und vielleicht ist auch ein Kompromiss, die Mehrwertsteuer ein bisschen anzuheben, hört man auch ab und zu. Ich fürchte, dass das kommt. Ökonomisch wäre das falsch. Aber so sind manchmal leider politische Kompromisse.
Danke für den Blick hinter die Kulissen, Jan.
Gerne.
Vertraulich. Auch morgen wieder, 17 Uhr.